Ich komme noch einmal zum Wasser zurück und zu den Problemen mit dem Wasser im Spanien von heute. Ende März dieses Jahres befürchtete man in Südspanien eine große Dürre. Die Verantwortlichen in Barcelona zum Beispiel machten sich ernsthaft Sorgen darüber, wie die Bevölkerung und die Feriengäste mit dem notwendigen Trinkwasser versorgt werden können. In einem Krisenplan sollten das Füllen von Swimmingpools, das Autowaschen sowie das Bewässern von Parks und Gärten verboten werden. Der Mairegen hat dann diese Pläne freundlich weggeschwemmt. Der Fluss Ebro hatte wieder genügend Wasser und die Stauseen wurden bis zur Hälfte gefüllt. Doch die nächste Dürre kommt bestimmt. Schon längst wird mehr Wasser verbraucht, als die Grundwasservorräte hergeben. Auch wenn die Hotelgäste an den Spiegeln im Badezimmer zu einem sparsamen Umgang mit dem kostbaren Nass ermuntert werden. Aber nicht nur in Spanien wird beim Duschen und Waschen sorglos viel Wasser verschwendet, denke ich. Das gilt auch hier bei uns. Als ob Erfrischung nur von außen möglich wäre. Ein innerer Spaziergang im goldgrünen Garten der Seele wäre ökologischer.
Der ausstehende Regen und das Warten auf das Lüftchen, das endlich abkühlt und Regen bringt. Die Erde, die sich öffnet und klafft vor Durst. Da sind wir wieder bei der Sehnsucht. Im Schöpfungsbericht, im Buch Genesis, da finden wir diese Sehnsucht ganz am Anfang, schon als allererstes. Sie ist da. Sie ist offenbar eingeschrieben in unsere Körper, in alles, was Atem hat. Noch hatte Gott die Menschen nicht geschaffen, heißt es. Noch gab es die Sträucher des Feldes nicht auf der Erde. Und das Grün war noch nicht aufgesprossen. Denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Der Schöpfungsbericht erzählt da von diesem noch nicht, von einem Wartezustand, einer Zeit vor dem ersten Regen. Ja, gab es denn das, ein Leben vor dem Regen? War nicht alles Geschaffene zum Verdursten verurteilt, wenn Gott nicht gleich Regen mit hinzugeschaffen hat?
Noch hatte es Gott nicht regnen lassen, und es gab auch noch keine Menschen, um den Acker zu bearbeiten. Nur ein Quell stieg aus der Erde auf und tränkte die ganze Fläche des Ackers.
Ein Quell stieg aus der Erde auf. Wie schön das klingt. Vor dem Regen, da war also schon etwas, da war ein Quell. Da gab es schon Trinkwasser, Wasser für den Acker. Die Erde hat also Wasserreservoire. Sie ist nicht ständig auf Regen angewiesen. Ich finde den Schöpfungsbericht hier ganz geheimnisvoll. Er weiß von Quellen an verborgenen Stellen, die aufsteigen können, wenn es nötig ist. Sie sind zwar nicht der große Regen, die umfassende, alles tränkende Erfrischung, aber diese Quellen gibt es in der Erde, unter dem Gestein und so auch in uns, denke ich. Plötzlich steigt da etwas auf, ist ein Moment da, vielleicht gerade, wenn ich den Pflanzen Wasser gebe oder einen Espresso im Schatten trinke und die Füße ausstrecke.
Warte mal, Lucia, ich möchte noch beim Bibeltext bleiben. Dieser von allein aufsteigende Quell ist ja noch kein breiter Strom. Da kann noch nicht viel bewässert werden damit. Aber ich finde es erstaunlich, dass dieser Moment vor dem Regen erwähnt wird. Die Sehnsucht nach Regen ist schon da. Sie wird nicht überspielt. Es gab eine Zeit, wo Gott es noch nicht regnen ließ. Und doch gab es Leben, denn eine Quelle war da von irgendwoher. Spricht dieser Text eigentlich von der Natur, wie wir sie kennen? Oder spricht er von inneren Erfahrungen?
Von beidem vielleicht, gleichzeitig. Von der Sehnsucht der Erde nach Regen und von der Sehnsucht der Menschen nach erfrischendem Nass. Also innerem wie äußeren Sehnsüchten. Ja, vom großen Strom im Garten Eden spricht der Schöpfungsbericht natürlich auch. Und er fügt hinzu, dass der große Strom vierarmig gewesen sei. Vierarmig, das hat mit allen Himmelsrichtungen zu tun. In alle Himmelsrichtungen ist das Wasser geflossen. Es hat sich verzweigt, sodass Eden ein Lebensraum wurde für alle.
Ein Paradiesvorstellung. Wasser für alle. Aus dem Vollen schöpfen können. Denn alle verbindet diese Sehnsucht. Alle brauchen Wasser. Ohne ist kein Leben. So sind wir gemacht. Diese Erkenntnis wurde auch für Teresa von Avila ganz wichtig. Sie nennt ja drei Möglichkeiten, zum Wasser zu kommen durch anstrengende Arbeit. Am schönsten ist es aber, wenn sich das Wasser von alleine schenkt. Wenn wir überhaupt nichts mehr tun müssen, weil es diese aufsteigende Quelle gibt oder weil Gott es kräftig regnen lässt. Teresa sah darin ein Gleichnis, sagt sie.
Vielleicht geht es darum, Gleichnisse zu finden für das, was wir tun und für das, was uns miteinander verbindet. Das innere Gespräch soll ja nicht ein Kreisen um sich selbst sein in einem unentwirrbaren Dickicht von eigenen und fremden Gedankenfetzen, sondern es soll ein Garten sein, ein einladender Raum für alle möglichen Gäste. Für seltene Erinnerungen, für kühne Fantasien, verlorene Träume, giftige Pilze. Aber eben, der Raum ist belebt. Und ich trage Sorge wie für einen Garten, dass ich mich selbst darin auskenne und bewegen kann, in diesem Seelengarten. Und je mehr wir die Augen offen halten, desto mehr Leben können wir entdecken in ihm, in uns. Innen und außen haben mehr miteinander zu tun, denke ich manchmal, als ich ahne. Und der vierarmige Strom verbindet den Garten Eden ja mit der ganzen Welt. Er fließt hinaus in die Weite, sodass alle davon trinken können. Der Garten des ersten Menschenpaares, der war nicht abgeschlossen mit einem Hag oder einer Mauer, sondern aus ihm führen Wasserwege hinaus. Damit öffnet sich das Bild vom Garten. Und innen und außen wird durchlässig.
Immer gelingt es ja nicht mit den Gärten, nicht mit den Balkongärten und nicht mit den Seelengärten. Manchmal strengen wir uns umsonst an. Das Wasser bleibt an der Oberfläche und verdunstet, bevor es zu den Wurzeln gelangt. Darum gefällt mir das Bild aus dem Schöpfungsbericht. Die Quelle ist da. Sie steigt auf aus der Tiefe und sprudelt ohne Mühe, ob ich daran denke oder nicht. Sie war schon da, bevor wir Menschen waren, bevor es mich gab. Damit ich diese Quelle nicht vergesse, brauche ich aber Ruhe, eine Auszeit und sei es nur für eine halbe Stunde. Ich muss mein geschäftiges Tun unterbrechen, damit ich mich erinnern kann, ins Innere finden kann, wo diese Quelle aufsteigt.
Manchmal finde ich die Quelle auch nicht. Es bleibt dann in meinem Seelengarten trocken und öde, nicht gerade einladend für andere und für mich. Alles ist dann mühevoll, es harzt und knarzt, wie beim Ziehbrunnen. Und ich gäbe schon viel um ein Schöpfrad, das heißt ein gutes Buch zum Beispiel, ein aufmerksames Ohr einer Freundin, der Besuch einer stillen Kirche.
Wir könnten so viel lernen daraus, wie wir mit Wasser umgehen. Innerlich auf dem Trocken sitzen und umso mehr den Wasserhahn aufdrehen.
Anderen das Wasser abgraben, unterirdische Reservoirs aufbrauchen.
Gut, wenn dann noch die Sehnsucht bleibt, dass es doch anders sein könnte.
Aber es gibt auch die Erfahrung des fließenden Stroms, der uns mit allem verbindet und hinausträgt in die Weite.
Ja, manchmal durchströmt mich das Wasser dieser Quelle einfach so, mit Haut und Haar. Die Energie fließt und die Ideen sprudeln. Und manchmal setze ich mich ganz einfach hin und ruhe aus in meinem Seelengarten. Zum Beispiel an einem Tag wie heute.